Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Audio Now.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Wir haben ja in diesem Sommer wieder unglaublich viele zerstörerische Waldbrände erlebt, die über Wochen den Feuerwehrmännern und Frauen die Kraft geraubt haben und Mensch und Natur zerstört oder in Gefahr gebracht haben. Und fast alle dieser Waldbrände wurden durch die Unachtsamkeit oder Unwissenheit von Menschen entfacht. Es ist also sehr wichtig, dass Kinder möglichst früh lernen, sicher mit Feuer umzugehen und eben nicht einfach irgendwo im Wald zu zündeln. Dazu gehört natürlich einerseits zu wissen, wie Feuer entsteht, wie man es am Brennen hält, wie es sicher gelöscht wird und welche Gefahren damit verbunden sind. Denn dann können Kinder Situationen viel besser einschätzen und sich und ihre Umwelt nicht in Gefahr bringen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Aus diesem Grund haben wir uns die Naturpädagogin Astrid Schulte eingeladen, die im Kosmos Verlag das Feuerbuch geschrieben hat. Herzlich willkommen, Astrid. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Astrid, wir fangen mal am besten gleich bei den Basics an und kommen später nochmal darauf zu sprechen, wie man sich bei Waldbränden am besten verhält. Aber lass uns jetzt erstmal ganz banal starten. Wie entsteht denn ein Feuer und wie löscht man ein Feuer?
Das ist ganz einfach. Am besten kann man sich das merken, wenn man sich ein Dreieck vorstellt. Ein Dreieck besteht aus drei Elementen. Ja, das ist einmal das Brennmaterial, Sauerstoff oder auch Luft. Und die Zündtemperatur, also Hitze. Und wenn ich die drei Elemente zusammennehme, dann ist es das sogenannte Feuerdreieck. Und die drei Elemente zusammen ergeben Feuer in der richtigen Kombination. Und löschen kann ich das, und das ist das Tolle, wenn ich das Kindern auch beibringen kann, weil sie es ja auch direkt vor Ort sehen, in meinen Kursen zum Beispiel, dass wenn ich ein Element aus diesem Dreieck entferne, also zum Beispiel den Sauerstoff, die Luft entnehme oder das Brennmaterial, oder auch die Hitze reduziere, dann geht das Feuer aus.
Hm, okay, das ist ganz leicht.
Ja, Kinder finden ja Feuer grundsätzlich erstmal faszinierend und wollen unheimlich gerne lernen, mal selbst eins zu entfachen. Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder früher immer ganz heimlich und ohne die Eltern mit Glasscherben oder auch mit Streichhölzern rumgewerkelt haben. Und um sicher zu gehen, dass unsere Kinder dabei niemanden verletzen oder eben zufällig einen Waldbrand auslösen, gibt es doch sicherlich so ganz grundlegende Regeln, die man ihnen erstmal vermitteln sollte, oder?
Auf jeden Fall. In meinem Feuerbuch gibt es 10 Regeln, die man sich auch relativ leicht merken kann. Und das sind zum Beispiel so Sachen, dass man kein Feuer im Wald macht. Das hat man in diesem Sommer sehr schön gesehen. Ja, also es ist verboten gewesen, also zumindest in der Region, in der ich lebe, im Wald ein Feuer zu entfachen. Wenn, dann sollte man das nur an offiziellen Grillstellen machen oder an einer Stelle im Garten, wenn man einen großen Garten hat mit ausreichend Abstand zu Häusern oder auch zum Wald. Man sollte nur natürliches Brennmaterial nehmen, möglichst kein Plastik verbrennen, kein Spiritus verwenden. Das sehe ich hin und wieder auch mal an Grillstellen, dass das gemacht wird. Mhm. Man sollte wissen, wie man ein Feuer löscht und dass man es vor allen Dingen immer, nachdem man ein Feuer gemacht hat, auch löschen sollte. Deswegen habe ich immer 3 Liter Wasser dabei, wenn ich im Wald an der Feuerstelle bin. Man sollte Abstand halten zum Wald. Das ist sehr unterschiedlich, weil es verschiedene Waldgesetze oder Forstgesetze gibt, wo geregelt ist, wie groß der Abstand sein sollte zum nächstgelegenen Wald. Das ist so zwischen 50 bis 100 Meter, also unterschiedlich. Sollte man sich auf jeden Fall in seinem eigenen Landesforstgesetz informieren. Und wichtig ist natürlich, dass man das Feuer nur draußen macht. Nicht in der Wohnung entfachen und immer nur an geeigneten Stellen.
Okay, dann lass uns jetzt mal quasi in Gedanken ein Feuer anzünden. Also du hattest uns schon gesagt, dass man dafür Brennmaterial, Sauerstoff und eine hohe Temperatur, also zum Beispiel durch einen heißen Funken, braucht. Als Brennmaterial, das ist ja Holz. In deinem Buch beschreibst du sehr, sehr viele Holzarten und welche sich gut oder weniger gut einigen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, denn die Leute sollen ja dein Buch noch lesen. Aber was wir erzählen können, ist, dass man für ein gutes Lagerfeuer unterschiedlich dickes Holz benötigt.
Genau. Man benötigt zum einen das Zunderholz. Das sind ganz dünne Zweige und sehr trockene Zweige. Ich kann mit Grünholz, also mit frischem Holz, kein Feuer entfachen. Mhm. Ich benötige nach dem Zunderholz das Nachlegeholz. Das ist ungefähr so dick wie Kinderdaumen.
Okay.
Muss natürlich auch trocken sein. Und es gibt das Brennholz. Das sind die dickeren Scheite. Und die sind ungefähr, um Vergleich herzustellen, so dick wie Kinderarme oder auch Beine. Wichtig ist tatsächlich die Voraussetzung, es muss trockenes Holz sein.
Okay, und die legt man dann übereinander oder wie läuft das?
Die legt man nacheinander.
Ach so.
Aufs Feuer. Ah. Also ich hab ja zuallererst das Feuernest oder das Zundernest, was ich aus Zundermaterial mache. Das ist nochmal ein ganz eigenes Material. Und wenn das brennt, dann kann ich nachlegen. Dann kommt das Zunderholz, sodass das Feuer mehr Energie bekommt. Dann lege ich das Nachlegeholz auf das Feuer, sodass es sich weiter nähren kann. Und dann erst, wenn ich tatsächlich ein kleines Feuer habe und vielleicht schon die erste Glut entsteht, lege ich das Brennholz, also die dickeren Äste, nach.
Mhm. Ah, und das Zundernest, das mache ich aus welchem Material?
Das kann man zum Beispiel aus Flugsamen machen, beziehungsweise auch einfacher Baumwollwatte, die wahrscheinlich jede Mutter im Badezimmer aufbewahrt. Das ist ja so Reinigungswatte, die man verwenden kann. Also alles, was fluffig und sehr, sehr trocken ist und natürlich auch die Funken fängt. Das kann ich sehr gerne auch gleich noch erklären. Das können aber auch getrocknete Grase sein. Das ist Birkenrinde zum Beispiel. Wenn ich ein Stück von der Birkenrinde abschabe mit dem Taschenmesser, dann bekomme ich so ganz feines Material. Und dieses feine Material brennt immer. Birkenrinde ist sowieso das allertollste Material, mit dem man Feuer machen kann, aha, weil es immer brennt. Egal, ob es feucht ist, das ist eine Ausnahme zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also Birkenrinde brennt immer. Und es fängt halt wahnsinnig gut auch die Zündfunken.
Mhm. Und nochmal zurück, also das Zunderholz ist nicht das gleiche wie der Zunder, das du jetzt gerade erklärt hast.
Nee, da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Also das Zundermaterial ist halt das, womit ich das Feuernest entfache. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Feuerstahl, der in meinem Buch dabei liegt. Mit dem kann ich einen Zündfunken entstehen lassen. Ja, und also die sogenannte Zündtemperatur, ein Bestandteil aus dem Feuerdreieck. Wenn ich diese Zündfunken zum Beispiel auch auf Birkenporlinge oder den Zunderschwamm, der an den Buchen wächst, aufbringe, dann hält sich der Funken. Und über diesen Funken kann ich, wenn ich Flugsamen, Baumwollwatte oder auch natürliche Baumwolle, ich habe mal in Andalusien welche gesammelt, nutze und das versuche, den Zündfunken auf dieses fluffige Material zu übertragen. Da muss ich gut reinpusten. Das sieht dann aus wie bei der Papstwahl. Ja, je heller der Qualm wird, desto eher ist das Feuer kurz vor der Entzündung. Und dann habe ich ein Feuernest, was ich natürlich möglichst immer mit feuerfesten Handschuhen in der Hand halte und dann in meine Feuerstelle legen kann. Und auf dieses entstandene kleine Feuer kann ich dann das Zunderholz, Nachlegeholz, Brennholz legen.
Okay.
Das ist ein Vorgang, der vielleicht, also jetzt bei mir, ich würde mal sagen 30 Sekunden dauert, bis so ein Feuer entstanden ist. Wenn Kinder das üben, dauert das natürlich viel länger. Da braucht man ein bisschen Geduld.
Ich habe mal gehört, dass wie nennt man das eigentlich? Das Zeug, was sich im Wäschetrockner, im Flusensieb sammelt, da auch sehr gut eignen soll. Stimmt das?
Wenn es trocken ist, ich habe noch nie Flusen in meinem Wäschetrockner gehabt, weil ich keinen Wäschetrockner habe. Aber ich glaube, das eignet sich hervorragend. Also im Wäschetrockner äußere ich mich nicht dazu, ja. Aber das kann man auf jeden Fall nehmen. Also alles, was trocken und total fluffig ist. Okay. Ja. Also ich könnte theoretisch auch das Gewölle von Eulen nehmen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal was auf dem Waldboden gefunden habt. Manchmal findet man die immer an bestimmten Bäumen. Die sind sehr trocken. Wenn die ausgewürgt wurden, dann ist das ja nicht, also der Kot, ja, sondern die würgen das aus. Und das ist so trocken fluffig, dass man selbst das zum Entzünden nehmen kann.
Ach, das ist ja cool. Ich habe gerade im Urlaub tatsächlich viel über Eulen gelernt. Da war halt so ein Vortrag, den ich mir mit einer meiner Töchter angehört habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie geschafft, ein Feuer mit Hilfe von so einem Feuerstahl oder auch einer Lupe zu starten. Also ich versuche das jedes Jahr mit meinen Schulklassen und irgendwie, keine Ahnung, sind meine Funken nicht gut genug oder mein Zunder ist nicht gut genug? Ich weiß es nicht. Vermutlich würde ich in der Wildnis erfrieren. In deinem Buch sind ganz viele Arten zum Feuerstarten erklärt, also zum Beispiel Feuerbohren oder der Fiedelbohrer oder die Feuerspindel, Feuerschlagen, Feuersteine und so weiter. Das ist alles ganz spannend zu lesen und das wollen wir jetzt auch nicht vorwegnehmen. Aber wenn du jetzt jemanden wie mich hast in deinem Kurs, ja, was rätst du denn der oder diejenigen? Also welcher Feuerstarter eignet sich denn am besten für Anfänger? Und was muss ich tun?
Also der Feuerstarter, der sich am besten eignet für jemanden, der sich wenig mit der Materie vorher beschäftigt hat, ist der Feuerstahl. Also das sogenannte Zerreisen, das ist das, was eben auch meinem Buch beiliegt, kriegt man auch woanders einzeln zu kaufen. Und dieses Zerreisen besteht aus zwei Elementen, nämlich Zer und Eisen. Man nennt das auch Auermetall. Das ist ein Mann namens Auer, der das mal erfunden hat, irgendwann im 19. Jahrhundert. Und dieser Feuerstahl ist beschichtet, der dem Buch beiliegt, sodass man erstmal die oberste Schicht abkratzen muss. Das heißt, also das ist halt auch sicher. Das bedeutet, wenn die Kinder anfangen, an diesem Stahl zu schaben, dann entstehen noch keine Funken. Wenn diese oberste Schicht freigelegt ist, dann kann man anfangen, weil da auch ein Metallplättchen dabei liegt, mit dem Metallplättchen über den Feuerstahl zu schaben. Und dadurch entstehen zum einen Reibungshitze und Hobelspäne. Und diese Hobelspäne sind, wenn sie entzündet sind, dann die Funken, die in das Zundernest bzw. Feuernest übertragbar sind. Ja, und das ist wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Ja, also man muss die Technik kennen.
Das sagst du da so einfach, dass es so einfach ist. Wie gesagt, ich hab's versucht.
Ja, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann komme ich vorbei und komme auch sehr gerne in deiner Klasse vorbei und zeig das mal, es wirklich einfach ist. Aber ich finde, es darf gar nicht so einfach sein, weil wenn es so einfach wäre, dann würden Kinder vielleicht unkontrollierter damit umgehen. Dadurch, dass sie sich mit der Materie beschäftigen müssen und auch Geduld brauchen dafür und Fingerfertigkeit und Achtsamkeit, das sind alles Sachen, die da zusammenspielen. Also ich finde, mit einem sehr pädagogischen Hintergrund, wenn das alles zusammen passt, ja, ineinander verzahnt ist, dann ist das tatsächlich auch für Kinder gar nicht schwierig, Funken zu erzeugen. Aber diese Funken ergeben noch kein Feuer, weil ich muss ja mit dem Funken tatsächlich das Feuernest zum Brennen bringen. Und Da gehört ein bisschen mehr dazu, haben wir ja gelernt. In meinem Buch steht es auch, Feuerdreieck besagt, ich brauche Sauerstoff, also Luft, Brennmaterial und diesen Zündfunken, die Zündtemperatur. Und das ist das, was der Feuerstahl macht. Mhm. Die beiden anderen Elemente fehlen dann noch.
Ja, das ist klar. Also ich habe schon, also es ist schon immer so, dass ich versucht habe, diesen Funken auf Dinge rauffallen zu lassen. Aber hoffentlich, also ich weiß nicht. Aber okay, ich nehme das gerne an, wenn du mal in Berlin bist, dann treffen wir uns und du bringst mir das bei.
Sehr gerne.
Ja, super. Jetzt haben wir also ein loderndes Feuerchen und können darauf kochen, grillen oder backen. Und da gibt's ja auch einige Rezepte in deinem Buch, die ich ganz spannend fand. Zum Beispiel das Spiegelei in der Kartoffel oder die Schokobanane. Aber das können die HörerInnen gerne mal selbst nachlesen. Worüber ich jetzt gern noch sprechen wollte, ist, wie man ein Feuer sicher wieder ausmacht. Du hast vorhin gesagt, dass man ihm ganz grob eben den Brennstoff, den Sauerstoff oder eben die Hitze entzieht. Aber wie macht man das jetzt genau?
Ich nehme zum Beispiel immer 3 Liter Wasser mit in den Wald. Dann lege ich, das sind meistens, ich mache jetzt keine Werbung, das sind halt große Flaschen, Plastikflaschen, wo mein Daumen drauf passt. Ja, und dann versuche ich tatsächlich mit dem Daumen das Wasser so zu kontrollieren, dass ich wie mit einer Gießkanne das Feuer benetze mit Wasser. Ja, weil ich das halt nicht sinnvoll finde, einfach alles in die Feuerstelle zu schütten, weil dann alles nass ist. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass das Wasser dazu beiträgt, dass dem Feuer die Hitze entzogen wird. Ja, es dampft dann erstmal ganz gewaltig und dieser Dampf trägt auch dazu bei, dass die Energie rausgenommen wird und das Feuer erstickt, weil es einfach kein Sauerstoff mehr bekommt. Also wenn man sich das immer bildlich vorstellt, ist das ganz simpel, wie man Feuer löschen kann. Es darf nur nicht unkontrolliert groß werden. Also grundsätzlich ist aber wichtig, ein Feuer zu löschen, indem ich tatsächlich entweder die Temperatur absenke, also die Reaktionskette unterbreche, den Sauerstoff, die Luft entnehme oder das brennbare Material aus dem Feuer nehme. Ja, und danach geht dann mit Sicherheit ein kontrolliert großes Feuer aus.
Okay, aber wie nehme ich denn jetzt das brennbare Material aus dem Feuer? Das versuche ich mir jetzt gerade bildlich vorzustellen, das gelingt mir schwer.
Das ist gar nicht so schwierig. Es gibt ja verschiedene Feuerarten. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel ein Sternfeuer vor Augen, wo die Hölzer, wenn ich 5 große Holzstücke nehme, also das Brennholz nehme und es sternförmig in die Glut lege, dann kann ich einfach an einem Stück Holz ziehen. Ja, oder ich nehme einen Stock und schiebe ein Stück Holz beiseite. Und damit habe ich schon Brennmaterial entzogen.
Ah, okay.
Und wenn man jetzt das Lagerfeuer herunterbrennen lässt, dann, also bis kein Holz mehr zum Brennen da ist, dann entsteht ja Asche. Und du hast ziemlich viele gute Ideen in deinem Buch, wie man diese Asche verwenden kann. Also man kann zum Beispiel Naturkleber damit herstellen oder sie als Waschmittel nutzen oder auch Zeichenkohle herstellen. Das fand ich als Kunstlehrerin jetzt auch sehr interessant. Aber am spannendsten fand ich, dass man sich mit Asche auch die Zähne putzen kann. Das interessiert jetzt bestimmt alle Eltern da draußen. Wie macht man denn das und ist es nicht schlecht für die Zähne?
Nee, überhaupt gar nicht. Ich meine, es gibt mit Sicherheit immer unterschiedliche Meinungen. Gibt ja auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob Scherben, die im Wald auf dem Boden liegen, tatsächlich wie eine Brennlupe funktionieren. Ich kann nur sagen, ich habe es ausprobiert, es funktioniert wie eine Brennlupe. So ähnlich ist das mit der Asche auch. Also die Asche kann ich als Zahnpasta und auch als Spülmittel benutzen, wenn ich zum Beispiel Buchenholz verbrannt habe. Buchenholz ist also wie anderes Holz auch, wenn es nicht giftig ist, wozu zum Beispiel Goldrebe oder auch die Robinie gehören. Wenn ich Buchenholz verbrenne, dann habe ich tatsächlich Holzasche, die aus Magnesium, Calcium und Kalium besteht. Ja, also alles ganz gesunde Bestandteile. Und das ist zum einen sehr basisch, die Asche. Ja, es ist neutralisiert, also die Säure, die wir ja durch das Essen auch aufnehmen in unserem Mund. Und es ist wie so ein ganz, also wenn es wirklich feine Asche ist, nicht mit groben Bestandteilen, dann ist es wie so ein sanftes Scheuermaterial. Also eigentlich nichts anderes, als in unserer Zahnpasta auch ist. Nur die ist halt weiß, ja, oder manchmal für Kinder auch rot, weil sie nach Erdbeeren schmeckt. Und wenn ich das auf einen Finger oder eine selbstgeschnitzte Zahnbürste zum Beispiel reibe, ja, und das in meinem Mund verteile auf den Zähnen, dann ist das wie Zahnputzmaterial, nur sehr natürlich, ja, und es entsteht dabei eben auch kein Müll. Also, wenn ich mal beim Zelten an der Feuerstelle oder am Lagerfeuer tatsächlich meine Zahnbürste vergessen habe, dann kann ich die Asche verwenden.
Das, okay, das ist ziemlich
cool. Mal aus.
Dann lass uns doch jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zurückspannen. Ich hatte ja gesagt, wir wollen nochmal drüber reden, wie man sich bei einem Waldbrand verhalten soll. Also wahrscheinlich kommt es darauf an, ob es jetzt noch ein Minifeuer ist, was ich selbst ausgelöst habe, oder ob es jetzt schon richtig lichterloh brennt.
Genau, darauf kommt es an. Also wenn ich ein kleines kontrolliertes Feuer habe, was sich, sagen wir mal, etwas unkontrolliert ausbreitet, weil zum Beispiel der Wind reingeblasen hat und sich die Funken verteilen, dann kann ich das natürlich selbst löschen. Wenn ich sehe, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle habe, deswegen ist es gut, wenn Kinder immer mit Eltern oder mit Erwachsenen ein Feuer machen, dann rufe ich sofort die 112 an. Das ist die Nummer der Feuerwehr, sollte jedem bekannt sein. Und dann habe ich die Feuerwehr am Telefon und erkläre ganz wichtig erstmal, wer ich bin, wo ich bin, was passiert ist, und warte auf weitere Fragen der Feuerwehr. Und dann kann ich zumindest dazu beitragen, dass ein größeres Feuer ganz schnell auch durch die Feuerwehr gelöscht werden kann.
Und in welche Richtung soll man laufen? Ich habe jetzt bergauf, bergab, nee, das gibt's ja im Wald nicht, aber also.
Bei uns schon. In Berlin vielleicht nicht.
Also gibt's da irgendwie einen Tipp, wo man, also ob man jetzt, keine Ahnung, in die entgegengesetzte Richtung vom Feuer laufen soll oder ich weiß nicht. Also irgendwie soll man ja dem Rauch entkommen, denke ich mal.
Ja, nicht nur dem Rauch, der ist natürlich dann durchaus auch giftig, vor allen Dingen aber auch dem Feuer, also dem Brandherd. Und wenn man sich das jetzt für Deutschland mal vorstellt, unser Wind kommt meistens, zumindest in der Region, wo ich wohne, ja, vielleicht ist das in Berlin manchmal etwas anders, kommt der aus Südwest. Ja, das ist so die Hauptwindrichtung, habe ich mir mal sagen lassen, auch für Deutschland. Das bedeutet, der kommt von, wenn ich mir mal einen Kreis vorstelle, von links unten. Und zieht nach rechts um, also von Stuttgart Richtung Berlin wäre so die Windrichtung. Wenn ich mir das im Wald vorstelle, dann laufe ich im 45-Grad-Winkel von der Windrichtung gesehen aus dem Wald, aus dem Brandherd einfach fort.
Ah, okay.
Das heißt, ich laufe nicht mit dem Feuer, es treibt mich nicht vor sich her, sondern ich versuche einfach seitlich vom Feuer wegzulaufen. Und ich erkenne natürlich, ist ja nicht so einfach, ja, weil man weiß ja nicht immer, woher kommt der Wind, aber ich kann einfach meinen Zeigefinger mit Spucke befeuchten, in die Luft halten, und dann spürt man am Zeigefinger tatsächlich, woher der Wind kommt, weil es dann kühler wird. Und dann kann ich von da aus messen, ja, von wo kommt der Wind, im 45-Grad-Winkel möglichst vom Brandherd weglaufen. Und was auch wichtig ist, ist immer tatsächlich die Selbstrettung. Das ist ja bei der Ersten Hilfe auch so. Also ich bin Ersthelferin, auch in meinem beruflichen Alltag. Wenn ich anderen helfe, dann muss ich immer gucken, bin ich selber in Gefahr? Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann kann ich versuchen einzugreifen und zu helfen oder eben in dem Fall auch zu löschen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich die Feuerwehr anrufen und die wird dann alles möglich machen, dass gelöscht wird. Wenn das zu große Brände sind, jetzt auch in Brandenburg der Fall war vor kurzem oder in der Sächsischen Schweiz, dann ist natürlich schwierig auch für die Feuerwehr, vor allem wenn es unwegsames Gelände ist, also wenn es auch mal hoch und runter geht.
Astrid, da muss ich noch mal kurz dazwischen fragen. Darf man denn überhaupt in öffentlichen Wäldern einfach so Feuerholz aufsammeln oder begeht man da Diebstahl?
Also Diebstahl begeht man auf keinen Fall. Es gibt seit Jahrhunderten schon das sogenannte Leserecht in Deutschland. Das hat mir auch eine Försterin aus dem Schönbuch, die Stefanie Knorp, die im Buch auch abgebildet ist, bestätigt. Das Leserecht besagt, dass man im Wald so viel Holz sammeln kann, natürlich von abgestorbenen Bäumen, also trockenes Holz, wie man unter einem Arm tragen kann. Das bezieht sich auch auf andere Naturmaterialien im Wald, aber beim Holz ist tatsächlich so, alles, was ich unter einem Arm tragen kann, kann ich auch zur Feuerstelle tragen, damit begehe ich keinen Diebstahl.
Astrid, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich habe heute wirklich wahnsinnig viel gelernt. Meine Kinder werden sich bestimmt freuen, mal mit Asche die Zähne putzen zu dürfen. ja, danke, dass du uns so viel Wissenswertes über das Thema Feuer mitgebracht hast.
Ja, vielen Dank an euch, dass ich das machen durfte heute.
Ja, sehr gerne. Und wenn ihr Lust auf Astrids Buch bekommen habt, dann könnt ihr wieder einmal 3 Exemplare davon gewinnen. Schreibt uns einfach entweder eine E-Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Feuerbuch oder schaut bei Facebook oder Instagram vorbei. Dort könnt ihr dann einen Kommentar zum Gewinn hinterlassen. Vielen Dank natürlich an den Kosmos Verlag dafür. Und ihr Lieben, wir hören uns, wenn ihr mögt, in 14 Tagen wieder. Und bis dahin stöbert auch gerne doch mal in unserem mittlerweile wirklich sehr umfangreichen Archiv. Für heute sagen wir vielen Dank und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Audio Now.